Ja, voll schön, dass ihr da seid. Heute ist tatsächlich, wie schon gesagt, der zweite Teil von unserer neuen Reihe König David. Wie ist das? Geliebt, gehasst, verfolgt? Geliebt, verfolgt, gehasst? Irgendwie so, genau. Und es geht, ja, es geht um seine Geschichte und jede Geschichte hat ein Intro. Bin ich zu laut? Oder geht? Ein bisschen laut, ne? Ja. Vor allem, wenn ich da noch so rumschreie. Nee, also jede Geschichte hat ja so ein Intro und jede gute Serie geht erstmal so ganz langsam los und baut sich so ein bisschen auf. Also finde ich zumindest. Ich finde es immer ein bisschen langweilig, wenn gleich alles so komplett bei so einem 100%-Level irgendwie losgeht oder ein Film oder so. Ich finde, eigentlich muss das erstmal so ein bisschen aufgebaut werden. Irgendwie, man muss die Leute kennenlernen. Es muss sich, damit man dann später auch so richtig mitfühlen kann. Genau, aber das Intro und diese ganze Anfangszeit vom Film will uns ja auch so mit reinnehmen in das ganze Setting. Wo spielt der Film überhaupt? In welcher Zeit befinden wir uns? Wie sind die Leute da drauf, die in dem Film mitspielen? So, ja, wir lernen die Charaktere kennen, wir lernen das Umfeld kennen. Und deswegen haben wir uns letztes Mal das Buch der Richter angeschaut und sind da so grob durchgeskippt. Und haben eigentlich gesehen, ja, es geht, nachdem Josua gestorben ist, eigentlich so straight abwärts mit dem Volk Israel und diesem ganzen Projekt, ja. Das ist ja so eine Art Projekt, was Gott hatte mit diesem Volk. Es sollte ein heiliges Volk von Priestern sein, das war der Auftrag. Sie sollten in diesem Land leben als, ja, Leuchtturm sozusagen, als ein ja, als ein Beispiel, ein lebendiges Beispiel für Gottes Güte, Gnade und Weisheit. Und alle Völker drumherum sollten es sehen und sagen, wow, das ist ja echt ein gesegnetes Volk. Und so viel Weisheit ist da. Und hey, woher kommt das? So. Und das ist aber leider gar nicht passiert. Im Gegenteil, Israel hat vergessen, wer sein Gott ist und wie er ist und hat auch angefangen, andere Götter zu verehren. Und zeitgleich versinkt eigentlich alles so im Chaos. Auch selber, selbst die Männer Gottes damals, die Richter, so hießen sie, werden eigentlich immer schlimmer. Also so von Richter zu Richter zu Richter bis hin zu Simson werden das auch völlige Chaoten. Machen letztendlich nur noch, also handeln eigentlich nur noch nach ihrem Bauchgefühl. Machen nur noch das, was sie wollen. Und bis es dann völlig endet, und das haben wir letztes Mal gelesen, diese schockige Schockstory von diesem Leviten, der ja, der letztendlich seine Frau vor die Haustür wirft und dann wird sie die ganze Nacht missbraucht. Also sehr finster und sehr krass, also sehr krasse Zeiten so. Und genau da startet jetzt das Buch Samuel, in diesen chaotischen Zeiten. Und das ist einfach gut zu wissen, weil sonst denkt man so, oh, das Buch Samuel startet in so voll den Happy Times und so und ja und ach und da ist der kleine Samuel und so. Nein, das sind sehr schwere, dunkle und chaotische Zeiten. Und am Ende vom Buch der Richter wird zweimal gesagt, das König hatte noch kein Volk und deswegen machte jeder, was er wollte. Jeder machte, was ihm gut dünkte. Glaube ich, in der Luther-Übersetzung oder so. Also jeder machte, was er wollte. Und jetzt starten wir in Samuel und ich lese erstmal das erste Kapitel einfach und ja, damit ihr einfach so in diesen Flow von dieser Story reinkommt. Denn ich wünsche mir einfach, dass wir mitgenommen werden in dieses Buch, in diese Geschichte von Samuel, von Saul, von David. Und ich wünsche mir einfach, dass uns das, ja, dass wir mega viel daraus lernen können und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu lernen. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Die Story an sich ist auch einfach toll. Ist einfach spannend. Ist, ja, also gut. Fangen wir mal an. 1. Samuel, Kapitel 1. Es war ein Mann von Ramathaim, Zophim, vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana. Ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zuffs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hannah und der Name der anderen Penina. Penina hatte Kinder, aber Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkanah opferte, dann gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hannah gab er einen besonders großen Anteil, denn Hannah hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen, und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nichts. Aber Elkanah, ihr Mann, sagte zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hannah antwortete und sagte: Nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte: Geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte: Lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und sie machte sich am nächsten Morgen früh auf. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um den Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann: Wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und ihr Mann Elkanah sagte zu ihr: Tu, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrecht halten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf nach Shiloh. Dazu 3 Stiere und 1 Epha Mehl und 1 Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn. Der Junge aber war noch jung, und sie schlachteten den Stier und brachten den Jungen zu Eli. Und sie sprach: Bitte, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebeten, und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben. All die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Soweit erstmal, Kapitel 1. Ich habe die Geschichte in verschiedenen Übersetzungen gelesen und das ist natürlich die Elberfelder Übersetzung, die ist manchmal so ein bisschen stakelig und nicht so leicht zu verstehen. Aber ihr habt so ein bisschen, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich auch und ihr habt so ein bisschen wahrscheinlich verstanden, worum es geht. Erstmal fängt es an mit dieser Familie. Und diese Familie ist jetzt nicht eine schrecklich nette Familie. Da ist dieser Mann, der heißt Elkana, er wohnt in Ephraim, aber er ist eigentlich Levit. Das muss man wissen, für die ganze Story ist das wichtig, weil Samuel ist dadurch auch Levit. Und dadurch kann er überhaupt auch dann später in der Stiftshütte dienen, also in Shiloh. Das könnt ihr in Chronik nachlesen, irgendwo müsst ihr mal googeln. Aber der Elkana war halt aus dem Stamm Levi. Und die Leviten hatten diese Aufgabe von Gott bekommen, sich zu kümmern um das Heiligtum, um die Stiftshütte. Dann lesen wir hier von den anderen Leuten, die in der Story noch vorkommen, und das ist einmal Rahel und Penina. Also der Mann hat zwei Frauen, er hat nicht nur eine Frau, er hat zwei Frauen. Und immer wenn ein Mann zwei Frauen hat in der Bibel, dann heißt das Probleme. Es gibt und auch in echt. Und beziehungsweise auch heute. Und es gibt heute, ne, fragt Marius, es gibt in vielen Ländern haben Männer mehr als eine Frau. Na, ich habe selber mit vielen gesprochen, die kommen auch mit Geflüchteten, zum Beispiel ein sehr netter Kerl aus vergessen, aber auf jeden Fall, er hatte eine Riesenfamilie. Er war einer von 20 Brüdern und sein Vater hatte vier Frauen so. Und er meinte so, ja, voll krass, aber so bin ich halt aufgewachsen so, ne? Und für uns mega komisch und unvorstellbar. Und wir stolpern manchmal über diese Bibelgeschichten und denken so, wie kann das sein? Aber es ist einfach die Realität damals gewesen. Die Menschen haben das einfach gemacht. So. Aber was wir eigentlich immer wieder sehen ist, dass es nicht gut ist. Wir sehen eigentlich in jeder Geschichte, dass das fehlt. Und dass es einfach immer nur Herzleid gibt, Probleme und das ist hier genau dasselbe. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die ganze Story ist total eigentlich Jakob, oder? Da ist dieser Mann, er hat zwei Frauen, die beiden hier sind zwar nicht Schwestern, aber die eine kann Kinder kriegen, nämlich die Frau, die er nicht so sehr liebt. Aber die, die er liebt und wahrscheinlich als erste geheiratet hat, nämlich Hannah, die kann keine Kinder kriegen. Das ist dieses Jakob-Setting mit Rahel und Lea, oder? Lea, die Kinder kriegen konnte und Rahel, die Unfruchtbare. Und Rahel, die er so sehr liebte, Jakob. Und ihr wisst auch, dass diese ganze Jakob-Geschichte eigentlich zum totalen Desaster wurde. Diese ganze Familiengeschichte. Es ist Wahnsinn. Und genauso ist es hier eigentlich auch. Logischerweise leidet Hannah einfach unglaublich unter der Situation. Und es war in der Antike eine krasse Schande, wenn du keine Kinder kriegen konntest. Es war ganz, ganz schwer. So, Leute haben auf jeden Fall dich bemitleidet, aber du hast dich selber auch bemitleidet. Und du hast vielleicht auch gesagt, boah, ich enttäusche meinen Mann. Mein Mann hat sich Kinder gewünscht. Das war sein größter Traum, meiner auch. Ich kann ihm diese Kinder nicht geben. Es war überhaupt die Erwartung natürlich von allen eigentlich drumherum. Und es hat aber einfach nicht funktioniert. Und viele haben gesagt, ich bin verflucht. Ich muss verflucht sein. Und andere haben das auch über dich gesagt. Sie muss verflucht sein. Die Hannah. Also Hannah hat wahrscheinlich jeden Tag sehr darunter gelitten. Und vielleicht war das auch der Grund, warum ihr Mann eine zweite Frau geheiratet hat. Ne? Erinnert euch an die Geschichte mit Abraham und und Hagar. Ne? So war das leider oft. Eine Frau ist unfruchtbar, ja, dann heirate ich eine zweite Frau, weil damals auch viel wichtiger und mega im Vordergrund eine Familie gründen, ja, das Erbe sozusagen weitertragen, den Familiennamen weitertragen. Das war das Wichtigste und das Größte. Das war keine Individualistengesellschaft, sondern es zählte vielmehr die Familie, der Clan, das Dorf, die Gemeinschaft und eben auch ja, der Name. Und also Hannah hat eh schon wahrscheinlich das Gefühl, sie ist schlecht. Sie ist schlecht für ihren Mann, sie taugt nichts. Was macht sie überhaupt da? Sie kann keine Kinder kriegen. Und das ist alles schlimm genug. Aber dann wird sie auch noch von Penina verspottet. Und dieser ganze Abschnitt hier, der dann kommt, wenn ab Vers 4. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte. Also Elkana war ein Mann, er war ein Mann, wie wir wenige treffen zu dieser Zeit. Er war ein Mann, der regelmäßig zum Heiligtum gegangen ist, um Gott zu opfern. Ne? Wir haben im Buch der Richter gesehen, so viele Leute haben verschiedene Götter angebetet, hatten ihre Hausgötter, haben sich so ein bisschen ihre eigene Religion gemacht und so weiter. Also es war wild, auf jeden Fall wilde Zeiten so. Jeder machte so ein bisschen sein Ding. Aber dieser Mann wollte festhalten, er wollte den Gott Israels anbeten. Und er tat das auch, Jahr für Jahr, regelmäßig. Und dafür musste er mehrere Tagesreisen hinter sich bringen. Von Ephraim, da wo er wohnte, nach Shiloh, das war relativ weit. Und er machte das Jahr für Jahr mit seiner ganzen Familie so. Und auch mit den Tieren wahrscheinlich, die er dort opfern wollte. Also Elkanah ist eigentlich ein Guter. Versteht ihr, was ich meine? Er ist nicht irgendwie ein Bad Guy. Er ist eigentlich einer von den Guten. Und er hat das Herz wahrscheinlich schon am rechten Fleck. Zumindest, finde ich, kommt er in der Story, wird er so auch dargestellt. Aber es gibt diesen ganzen Konflikt in seiner Familie. Und ihr könnt euch vorstellen, schon allein die Reise dahin mit den beiden Frauen, ihren Familien, die eine mit den Kindern, die andere ohne Kinder. Und da fing es wahrscheinlich schon an. Und dann wurde es aber immer so schlimm, wenn sie da waren. Und das ist so verrückt. Oder gerade da, wo sie eigentlich Gott opfern wollten, wo sie Gottesdienst feiern wollten, wo sie Gott anbeten wollten, immer da fing besonders Penina an, Hannah zu demütigen. Am Heiligtum. Eigentlich da, wo es eigentlich gar nicht darum gehen sollte, sondern wo man einfach Gott danken wollte. Wahrscheinlich sind das Dankopfer, die Elkanah dargebracht hat. Denn bei den Dankopfern hat man hinterher auch den Rest zusammen gegessen, in so einer Art Festmahl. Das gehörte dazu. Und gerade eigentlich in dieser Danksituation nimmt Penina, die immer dort die Chance war, Hannah nochmal besonders zu demütigen. Voll krass eigentlich. Eigentlich müsste man noch sagen, ey, in dieser Situation, lass es mal ruhen. Lass es einfach ruhen. Weißt du, zu Hause ist das eine, aber jetzt lass uns doch irgendwie in Frieden Gottesdienst feiern und einfach das mal kurz liegen, hinter uns lassen und uns mal auf was anderes konzentrieren. Gerade da litt Hannah einfach besonders. Und es war so krass, dass sie nichts gegessen hat, und weinte und sie einfach schlecht ging. Und Elkanah, und das ist halt das Ding, Elkanah versucht irgendwie Hannah, er sieht sie ja und er liebt sie ja auch. Wir wissen, dass er Hannah hatte er lieb. Das war die Frau, die er liebte. Und ich glaube, dass es ihn selber zur Verzweiflung gebracht hat, zu sehen, dass er irgendwie, ja, er war hilflos, glaube ich. Und was versucht er in seiner Hilflosigkeit? Etwas, was nicht funktioniert. Er gibt ihr irgendwie die doppelte Portion an Essen, aber sie hat keinen Appetit. Ihr ist der Appetit vergangen. Sie will nichts essen. Er sagt, hier, ich gebe dir das Doppelte, das als Zeichen meiner Liebe so, ja. Und das war eigentlich, da muss man sagen, da war Elkanah auch nicht fair. Weil ein Mann musste jedem das Gleiche geben. So, das war sogar so, steht sogar so in den Gesetzen des Mose. So So, wenn du eine zweite Frau hast, dann achte darauf, dass keiner benachteiligt wird und jeder dasselbe bekommt. Und das tut er hier nicht. Und er tut es aus Liebe. Er will sie trösten. Er will ihr was Gutes tun. Aber es funktioniert nicht. Und dann bringt er diesen Spruch und sagt, Schatz, warum bist du so traurig? Bin ich nicht für dich mehr wert als 10 Söhne? Hey, wir haben noch uns, Schatz. Du denkst immer an Kinder, 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 aber lass uns doch celebraten, dass wir uns haben. Ist das nicht genug für dich? Bin ich nicht genug für dich? Nein. Nein. Und das ist, glaube ich, auch, was für ihn mega hart war und für sie auch. Nein, bist du nicht. Und das ist aber auch was, glaube ich, was wir mitnehmen können, zum Beispiel auch schon mal einfach an dieser Stelle so. Das ist auf jeden Fall was, was mich nochmal so angesprochen hat. Wir können diese Lücken nicht ausfüllen, die manchmal in den Herzen anderer Menschen sind. Ob das unsere Partner sind, unsere Ehepartner. Ich kann nicht 100% Lauras Herz ausfüllen und die Lücken in ihrem Herzen. Kann ich nicht. Weil das geht nicht. Ich reiche dafür nicht aus. Es gibt Dinge, da kann ich nicht einfach in die Lücke springen und sagen, hey, aber ich bin doch da. Ja. Das macht einen manchmal echt hilflos zu sehen. Alter, ein Freund, mein bester Freund, meine beste Freundin hat dieses Loch, hat diese Lücke in ihrem Herzen. Und ich würde alles dafür tun, diese Lücke auszufüllen. Und ich bin doch da für dich, ich bin doch an deiner Seite, ich bin doch dein bester Freund, ich bin doch deine beste Freundin. Und du merkst aber, du kannst diese Lücke in ihr nicht füllen. Du kannst dieser Not, die in deiner Freundin oder in deinem Freund ist, in seinem Herzen, du kannst die nicht 100% lindern. Du kannst das nicht heilen, 100%. Es ist gut, dass du da bist. Es wäre auch wahrscheinlich noch schlimmer, wenn du nicht da bist. Aber du kannst es nicht lösen. Du bist nicht die Antwort auf diese Lücke. Und du kannst es auch nicht sein. Und es ist hart, aber du musst dich damit abfinden. Und das musste Elkanah auch. Weil nein, er war nicht genug für sie. Außerdem war er auch noch, sie musste ihn auch noch teilen. Das kommt ja noch dazu. Aber selbst wenn sie ihn nicht hätte teilen müssen, ich glaube nicht, dass er das hätte tun können und ausfüllen können, diese Lücke in ihr. Also es war eine schreckliche, schreckliche Situation jedes Jahr für Hannah. Und das ist eigentlich schlimm, weil eigentlich, wir fahren zum Gottesdienst, das sollte eigentlich schön sein. Wir wollen da Gott anbeten, wir wollen Gottes Wort hören oder Lieder singen zusammen und einfach, ja, die Zeit zusammen genießen, vor ihm, mit ihm, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe so. Aber wenn du schon vorher weißt, dass das wieder so ein Abturn wird, dass es eh nur wieder einfach nur abartig wird, weil du eh wieder nur gedemütigt wirst, daran erinnert wirst, dass du nicht reichst, dass du fehlerhaft bist. Ja, ich kann keine Kinder kriegen. Und das merke ich hier nochmal irgendwie besonders, weil es mir auch besonders aufs Brot geschmiert wird. Von, hier in ihrem Fall, von Penina. Ich glaube nicht, dass Hannah sich gefreut hat auf die Tage dort. Was schade ist. So, weil eigentlich, finde ich, klingt die Story, als ob es so ein Freudenfest war, oder? Sie haben geopfert, sie haben zusammen gegessen. Es war eigentlich, ja, so eine halbe Party. So, hört sich ein bisschen an. Wir werden dann später aber auch noch lesen, dass es auch nicht so partymäßig war da im Umfeld. Aber ich finde, hier klingt es erstmal ein bisschen so. Ich glaube, ihr graute schon immer auf dem Weg dahin oder in den Wochen davor, dass es dann bald wieder soweit ist. Und dann haben wir einen Satz gelesen, der mich nochmal echt aufhorchen lassen hat in der Vorbereitung. Also sie sind dann in Shiloh immer wieder und jetzt wird diese eine bestimmte Situation beschrieben, dieses eine Mal, wo sie da waren. Das eine bestimmte Mal, ja. Wird beschrieben, Vers 9, da stand Hannah auf, nachdem sie in Shiloh gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn, und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das finde ich hier besonders oder interessant. Sie war nicht nur traurig, sie war nicht nur down, sie war richtig verbittert. Und das ist ein Unterschied. Ich bin auch manchmal traurig. Ich finde auch manchmal irgendwas schade. So, boah, schade. Es könnte so schön sein, aber schade. Das ist aber nicht verbittert. Verbittert ist etwas, was richtig tief sitzt, fest sitzt und was nicht so leicht wieder loszuwerden ist. Verbitterung. Und Verbitterung kommt meistens über eine Zeit. Wenn über eine Zeit lang man zum Beispiel leidet unter etwas, können Schmerzen sein, du hast chronische Schmerzen. Glaub mir, ich kenne Leute, die haben chronische Schmerzen und die kämpfen gegen Verbitterung in ihrem Herzen. Weil das extrem herausfordernd ist, jeden Tag mit Schmerzen zu leben. Und ob du an Gott glaubst oder nicht, selbst wenn du Atheist bist, du hast jeden Tag Schmerzen. Und ich wette, auch wenn du Atheist bist, sagst du, warum? Obwohl es niemanden gibt, der dir diese... Wen fragst du, warum? Ja, weil es so ist. Zufall. Und trotzdem ist in diese Frage, warum? Und nur, glaube ich, weil es diese Frage gibt, warum, wirst du bitter. Weil eigentlich findest du es unfair, obwohl es für dich als Atheist ist eigentlich, also wer ist dir gegenüber unfair? Das Leben? Gott? Ich glaube, gerade wir auch, die wir an Gott glauben, können auch mega bitter werden. Weil wir wissen, da gibt es doch eigentlich einen, und der hat so viel Zusagen gemacht. Das ist unser Hirte. Das ist doch unser, ja, unser Beschützer, unser Retter, unser Heiland, unser Beistand, unser Tröster. Und ich glaube, gerade wir können vielleicht nochmal ganz besonders bitter werden. Weil wir enttäuscht sind von Gott. Wir denken, Moment mal, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es dich gibt. Aber warum? Und das macht es noch schlimmer, dass es mir jetzt gerade so geht. Und zwar jeden Tag. Oder dass sich das nicht ändert. Und zwar seit Jahren nicht. Und das Wort hier für bitter ist Mara. Und Mara habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich trete hier irgendwie mal gegen die Gitarre gegen. Aber Mara habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Und es ist ein spannendes Wort, was sich lohnt, mal so ein bisschen nachzugucken, wo das noch vorkommt. Bitter. Mara. Und Mara kommt zum Beispiel vor bei Esau. Kennt ihr Geschichte von Esau, Jakob? Ja, Esau, Jakobs Bruder. Jakob hat Esau reingelegt und betrogen. Und nicht um eine Kleinigkeit, sondern um den kompletten Segen von ihrem Papa. Der Papa wollte Esau segnen. Jakob hat sich dazwischen geschummelt. Der Papa segnet aus Versehen Jakob. Dann kommt Esau rein. Papa, segne mich. Ich hab dich doch gerade gesegnet. Nein, hast du nicht. Wieso? Ich habe gerade dich gesegnet. Nein, das war ich nicht. Ach du Scheiße. Dann habe ich ja Jakob gesegnet. Und dann sagt Esau, und Esau verzweifelt und sagt, Papa, dann segne mich doch jetzt auch noch. Und der sagt, nein, das kann ich nicht. Warum auch immer, Jakob ist zumindest davon überzeugt, er kann das nicht zweimal. Ne? Das ist nirgendwo festgeschrieben oder irgendwo. Ich bin der Meinung, er hätte ihn safe auch noch segnen können, aber nein. Nee, das geht nur einmal. Und Esau wird bitter, er wird Mara, als er im Zelt ist bei seinem Vater und er fängt an zu weinen und wird bitter und sagt, Papa, das gibt's doch nicht, segne mich doch trotzdem. Nein. Esau ist so bitter in diesem Moment. Bei ihm geht es schnell, sofort bitter. Aber er kennt ja auch seinen Bruder. Und das geht ja auch schon lange so mit seinem Bruder, oder? Also, ich kann es schon verstehen. Und dann gibt es noch jemand, der ganz kurz eigentlich vor dieser Geschichte uns über den Weg läuft. Die Person wird auch Mara. Und das ist Nomi. Ganz spannend. Die Geschichte gespielt genau in derselben Zeit. Und wir haben Nomi, die ihre beiden Männer, die Nomi, die ihren Mann verliert und ihre beiden Söhne. Die sterben alle. Sie verliert im Grunde ihre komplette Familie. Und dann geht sie zurück mit ihrer Schwiegertochter Ruth in ihr Heimatdorf und die Leute sagen, wow, Nomi ist zurück nach ein paar Jahren. Wow, Nomi, schön dich zu sehen. Sie sagt, nennt mich nicht mehr Nomi, nennt mich Mara. Ich bin bitter. Ich bin bitter, denn sie sagt, denn der Allmächtige hat mir sehr Bitteres zugefügt. Sie ist sich so sicher, das hat Gott mir zugefügt. Gott hat mir Bitterkeit zugefügt und ich bin jetzt bitter. Nennt mich nicht mehr Nomi, nennt mich bitter. Das ist schon krass, wenn du, Digga, überleg mal jetzt for real. Überleg mal for real, du kommst jetzt zu den Roots rein, sagst, oh krass, Jonas. Er so, nee, nenn mich nicht Jonas, nenn mich bitter. Ja, kann man sich nicht vorstellen bei Jonas, aber naja. Ne? Also, man weiß ja nicht, was so alles passiert. Aber man lacht, weil es so unvorstellbar ist, oder? Dass jemand for real so drauf und sagt, okay, nenn mich jetzt bitte einfach, oh ja, danke, nenn mich bitte einfach nur noch bitter und nicht mehr bei meinem Namen. Und diese beiden Frauen hier sind eigentlich ziemlich nah zusammen, so allein so von der Nähe der Bücher. Und bei Nomi ist es halt, Nomi ist bitter, weil Gott ihr etwas genommen hat, was er ihr vorher geschenkt hatte, nämlich ihren Mann und ihre Söhne, die ihr sehr wichtig waren. Und Hannah ist bitter, weil Gott ihr etwas verwehrt, all die Jahre. Also wir haben als Menschen sowieso viele Gründe, bitter zu werden. Manchmal ist es, dir wird was genommen, manchmal ist es, du bekommst etwas einfach nicht. Du bekommst etwas einfach nicht und du sagst, Gott, du enthältst mir das vor. Ich wünsche mir so sehr einen Partner, eine Partnerin. Ich wünsche mir so sehr Kinder. Aber scheinbar enthältst du mir das vor, Gott. Warum? Du wirst bitter, eventuell. Es muss nicht sein, aber die Gefahr ist da. Gut, Hannah ist bitter. Und ich glaube nicht nur in dieser Situation, sie ist mittlerweile bitter. Und sie betet und ist verbittert. Sie ist nicht nur traurig, sie ist verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und jetzt kommt das Krasse, sie legt in ihrer Bitterkeit aber ein Gelübde ab. Das ist auch so spannend. Also sie ist verbittert, aber sie hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Es ist irgendwie noch so ein Funke Hoffnung da. Sie hätte auch einfach so bitter sein können, dass sie gar nicht mehr betet. Ich rede nicht mehr mit dir. Gibt's ja auch. In Beziehungen, Ehen, ich rede nicht mehr mit dir. Bin bitter. Wir sind ja auch nicht nur bitter gegen Gott. Wir sind ja auch bitter gegeneinander. Du hast für mich für immer verschissen. Bis in die Steinzeit. Ich rede nicht mehr mit dir. Ich gucke dich nicht mehr an. Kenne ich alles. Vergiss es. Nie wieder. Nie wieder. Du hast nie wieder eine Chance bei mir. Für immer. Das ist schon krass, oder? Hannah hätte so bitter sein können, aber sie hat noch Hoffnung. Und Hannah, und das macht sie, also nicht das macht sie, aber sie ist einfach so ein strahlendes Licht in der Dunkelheit. Gerade am Anfang von diesem Buch und in dieser Zeit lesen wir hier von dieser Frau, die trotz ihrer Bitterheit noch so viel irgendwie Glaubenskraft hat, dass sie uns zum Vorbild wird, mega zum Vorbild wird, finde ich. Vielleicht gerade, weil sie verbittert ist, eigentlich. Und trotzdem hält sie noch fest. Und trotzdem, ja, betet sie noch. Sie betete zum Herrn und weinte sehr und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher und so weiter. Und jetzt gelobt sie etwas und sie gelobt nicht etwas sozusagen über sich so. Man konnte Gelübde ablegen. Es haben auch verschiedene Leute Gelübde abgelegt. Es haben auch Leute sehr schlimme Gelübde abgelegt, haben wir auch schon gelesen. So ein sehr schlimmes Gelübde war Jephtha zum Beispiel, ihr erinnert euch, der Mann, der gesagt hat, der gelobt hat, es ist ein Gelübde, der nicht nur gesagt hat, nein, es ist ein Gelübde, das ist mehr als einfach nur, ich sag jetzt mal so, oh Gott, nee, das ist richtig offiziell Gelübde. So, wenn du mir diesen Sieg schenkst in dieser Schlacht, Jephtha damals, dann opfere ich dir das Erste, was mir aus meiner Haustür entgegenkommt. Ganz schlechtes Gelübde. Wirklich, die Geschichte lehrt uns, überleg dir gut, was du gelobst. Mach keinen Scheiß, ja. Gelob nicht irgendeinen Blödsinn, den Gott gar nicht will. So, ja. Leute haben die verrücktesten Gelübde wahrscheinlich damals abgelegt. Völlige Wahnsinnsgelübde. Es ging nicht gut aus mit Jephtha und seiner Tochter. Schlimm, dass andere Leute dann auch leiden unter solchen komischen Gelübden, die jemand ablegt, ja? Für Gott auch noch. In Gottes Namen legt irgendjemand ein Gelübde ab und die ganze Familie leidet darunter. So, manchmal unseren verrückten Ideen, die wir so haben. Aber dann gibt es noch eine Person, auf die ihr wahrscheinlich nicht kommt, die auch ein Gelübde abgelegt hat. Das ist ja so ein bisschen Bibelquiz. Kennt ihr noch jemanden? Wer hat noch ein Gelübde abgelegt? Jo. Ja, hat er? Ja. Und dann hat sein Sohn die Honigwaben gegessen, aber so ein bisschen weiter weg. Stimmt, Digga. War das ein Gelübde? Bist du safe? Aber doch, das gucken wir gleich mal nach. Ja. Stimmt, ja, war so eine Art Spur. Ja. Ja, stimmt. Nice. Das habe ich gar nicht dran gedacht. Noch jemand? Auch der Namens, der genauso heißt wie Saul, Saulus, genau, Paulus, hat auch ein Gelübde abgelegt. Genau. Was meinst du? Ja, okay. Nice. Stimmt, ja, er hat, ja, in dieser Nacht, also, Gewitter, stimmt. Ja, Jona? Weiß ich auch nicht genau. Ich musste an Jakob denken, beziehungsweise habe ich ihn gegoogelt, also gegoogelt in meiner Bibel-App unter Gelübde. So, ich musste daran denken sofort, hatte ich sofort im Kopf. Nein, aber Jakob hat tatsächlich auch ein Gelübde abgelegt. Das führt jetzt zu weit, könnt ihr mal nachlesen. Genau. Und sie verspricht hier Gott: Wenn ich einen Sohn kriege, dann soll der dir gehören. Ja, dann soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Das heißt, er soll Nazireer sein. Genau, das waren einfach Leute, die also die ein Gelübde für Gott ablegen. Und als Zeichen für dieses Gelübde, eben besonders hingegeben für Gott zu leben, haben sie sich die Haare nicht mehr geschnitten. Und wenn das Gelübde vorbei war, haben sie sich die Haare abgeschnitten, wusste man, Gelübde vorbei. So, ja. Genau, so funktionierte das. Aber mein Sohn, sagt Hannah, soll für immer ein Nazireer sein. Er soll sich nie die Haare schneiden. Ich schicke den nie zum Friseur. Also, sie sagt, er soll immer ein Nazireer sein. Er soll für immer dir gehören und er soll dir alle Tage dienen hier im Tempel. So, das ist ihre Idee und das ist ihr größter. Und ich glaube, das ist ein Gelübde, das war wirklich ihr Herzenswunsch. So, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es so ein Deal ist, den sie hier macht. Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann schenke ich ihn dir auch wieder zurück, aber bitte schenk mir einen Sohn. Kann sein, in ihrer Verzweiflung. Aber ich glaube eigentlich, dass sie es nicht ganz so egoistisch meinte. Aber vielleicht doch, wir wissen es nicht. Und dann kommt Eli, er hört das, er denkt, sie ist besoffen. Ich kann das jetzt nicht alles im Detail, ist eigentlich sehr spannend. Er benutzt hier ein sehr starkes Wort, beziehungsweise sie sagt dann so: Oh, bitte denk nicht, dass ich eine von diesen, Belial ist dann da das Wort, also es ist so ein sehr negatives Wort, das ist fast schon, wird dann teilweise auch später für dämonische Gestalten und so benutzt. Also sie sagt, denk bloß nicht, dass ich eine von diesen komplett abartigen Frauen bin, die anscheinend da öfter rumliefen. Also Eli hat wahrscheinlich öfter auch mal betrunkene Frauen wegjagen müssen. Das wundert mich auch nicht, wenn man die Geschichte weiterliest. Das machen wir nächstes Mal, denn die Zustände da waren auch schon sehr krass. Hannah sagt, nein, alles gut, ich habe nur zu Gott in meinem Herzen gebetet. Und Eli sagt, ja, geh nach Hause, der Herr hat dich gehört. Eli antwortete und sagt, geh in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Ich weiß nicht, ob Eli das wirklich wusste, ob er sie einfach nur loswerden wollte, ob das einfach so sein Standardspruch war, so, geh in Frieden, der Herr hat dich erhört. Ja, vielleicht hat er das immer gemacht. Eli war nicht cool. Wir werden das auch noch sehen. Er ist keine coole Person, ja. Ich weiß es nicht, aber sie, und das ist auch wieder so cool irgendwie, sie sagt ja. Für sie gilt das jetzt? Ja. Und sie, und das ist so cool formuliert, sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Das ist auch so eine Art Verabschiedungsspruch, so ein höflicher, so, ja, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen, ciao. Und dann, und die Frau ging ihres Weges und aß, also sie hat Appetit auf einmal, ja, habt ihr noch was übergelassen, Leute? Und hatte ein nicht mehr so trauriges Gesicht. Das finde ich so nice formuliert, so, ja, sie war jetzt nicht komplett happy, aber, ja, ich glaube, ja, da ist Hoffnung, da ist neue Hoffnung. Und wie gesagt, sie gehen nach Hause, sie, Elkanah hat Sex mit ihr, sie wird schwanger, und da kommt dieser Sohn. Und sie nennt ihn Samuel. Samuel wird ein ganz großer, das werden wir alles noch lesen. Dann geht sie irgendwann, als der Sohn alt genug ist, ich bin ja auch Erzieher, ich habe mich auch immer gefragt, um Gottes Willen, wann hat diese Frau in dieser Story ihren Sohn da abgeliefert, bei diesem Eli-Alter, der auch nicht unbedingt, wo ich nicht vielleicht unbedingt Kinder hingeben würde zu dem, ja, also seine beiden Söhne waren auch gar nicht nice. Hat sie ihn mit 2 dahin gebracht oder mit 3, so im gerade Kindergartenalter oder, also normalerweise hat man früher die Kinder viel länger gestillt, nämlich so ungefähr bis 5, 6 Jahre. Und ich glaube, das impliziert ja der Text eigentlich auch. Also es dauert eine Zeit lang und dann, als er alt genug ist, und das dürfte ungefähr so mit 6 sein, was immer noch mega jung ist dafür, jetzt hunderte Kilometer von der eigenen Familie sozusagen im Internat zu wohnen und dann auch noch bei so einem Dude mit so einer Familie, ist schon krass, aber sie bringt ihn dahin. Sie nimmt 2 Stiere mit, ein Prediger hat gesagt, ja, das ist so, als ob sie 3 Stiere, als ob sie 3 Lamborghinis mitbringt und die dann mit dem Hammer kaputt kloppt da oben. Das ist was für dich, Benni, für deine Analogie. Will sagen, Stiere waren einfach super teuer und Elkanah und seine Familie waren wahrscheinlich ziemlich rich. So, ja, das nur mal kurz so am Rande. Also sie hat 3 Stiere. Das ist sehr krass. Vielleicht sind es auch nur Mercedes, irgendwelche tollen Mercedes, nicht Lamborghinis. Genau. Ja, und dann gibt sie ihn ab. Und sagt, hier, weißt du noch, wer ich bin? Das ist übrigens der Sohn. Es ist wirklich passiert. Und den möchte ich jetzt bei dir abgeben. So, erstmal Ende Kapitel 1. Ja, also ich finde die ganze Story bis jetzt schon sehr, sehr nice und sehr krass und beeindruckend. Und ja, was mich einmal zum Schluss bewegt hat, ist so diese, ja, dieses Thema Bitterkeit und dass es einen Ausweg daraus gibt. Und keine Ahnung, wie ihr so drauf seid, aber und was ihr so noch erleben werdet in eurem Leben, aber nehmt einfach diese Story, nehmt Hannah und habt einfach Hoffnung, dass Gott uns auch in unserer Bitterkeit, auch wenn uns bittere Dinge passieren, und dem einen oder anderen von uns werden noch sehr bittere Dinge passieren, sicherlich, lasst uns trotzdem die Hoffnung auf Gott nie aufgeben. Lasst uns trotzdem nie aufhören zu beten, auch wenn wir bitter werden. Lasst uns trotzdem weiter beten. Denn Gott hat wirklich die Macht, jemand, der Mara ist, wieder in etwas Süßes zu verwandeln. Ich sage es jetzt mal so, weil es gibt auch noch diese Geschichte von dem Volk Israel. Sie kommen an diese Quellen, sie wollen das Wasser trinken. Es ist bitter, steht in Exodus. Es ist bitter, es ist Mara. Und dann sagt Mose, Gott, was sollen wir trinken? Wir verdursten hier und das Wasser ist Mara. Das kann man nicht trinken. Und Gott sagt, ja, fäll mal einen Baum, schmeiß ihn da rein. So. Und das Wasser wird süß. Und ich glaube, Gott hat die Kraft, Wasser uns, ja, wieder süß zu machen. Die Bitterkeit zu vertreiben aus unserem Herzen. Große Bitterkeit, kleine Bitterkeit. Und wir müssen aber, glaube ich, auch sie loslassen. Und ja, dazu will ich euch einfach ermutigen, wie gesagt, wenn ihr da was habt, wenn euch mal jemand richtig krass verletzt hat oder so, lasst uns immer wieder darum ringen, diese Bitterkeit loszuwerden. So, ich habe das in meinem Leben ein paar Mal erlebt, wo mir Leute wirklich gefühlt sehr krass Unrecht getan haben. Und es ist so gut, vor Gott zu kommen, immer wieder das im Gebet vor Gott zu bringen. Die Bitterkeit verschwindet langsam. Wenn du für die Menschen betest, die dich verletzt haben, die diese Bitterkeit vielleicht in dir ausgelöst haben, im Gebet können wir das loslassen. Ich glaube, Hannah ist hier ein cooles Beispiel. Ich bete jetzt noch kurz. Genau, und dann wollte ich mir einfach noch so 5 Minuten mit euch nehmen, dass wir vielleicht in kleinen Gruppen einfach zusammen beten. Vielleicht wäre es cool, wenn wir einfach noch für Familie Will beten können. Aber vielleicht habt ihr auch einfach Anliegen, die ihr teilen wollt mit eurer kleinen Gruppe, für die ihr beten könnt. Vielleicht habt ihr eine Bitterkeit, vielleicht habt ihr eine Verletzung, wo ihr sagt, ihr müsst das ja auch nicht erzählen, ihr könnt einfach sagen, hier, betet dafür. Genau. Ich danke dir, Herr, dass wir diese Story einfach lesen können und da einfach so viel drinsteckt, Herr. Und ich danke dir für das Beispiel von Hannah. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder diesen Aufblick gibst, den Hannah hatte. Auch wenn wir manchmal vielleicht ja in richtig miese Situationen reinkommen auf der Arbeit, vielleicht gemobbt werden, vielleicht, keine Ahnung, unsere Familie schwierige Situationen erlebt, wir verletzt werden, Herr, wir bitter werden, Herr. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder ja rufst zu dir, dass wir wie Hannah immer wieder kommen und beten und versuchen einfach diese Bitterkeit loszulassen und sie dir zu geben, Herr. Ja, ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder ins Gebet hineinrufst, Herr. Und ich bitte hier auch für alle, die vielleicht so ein Stückchen Bitterkeit in sich tragen, aus was für einer Situation auch immer, Herr. Ich bitte dich, ja, bitte vertreibe du diese Bitterkeit, Herr, und gib uns wieder ganz neue Freude, so wie Hannah auch nicht mehr so bitter und traurig war nach diesem Gebet und der Begegnung mit Eli. Herr, ich bitte dich, dass du auch ja das bei uns tust, Herr. Und wenn es jetzt nicht ist, dann bete ich einfach schon mal für die Zukunft, für diese Situation. Ja, Herr, bitte hilf uns dann. Hilf uns, diese Bitterkeit dann wieder loszuwerden und dass sie gar nicht Fuß fasst in uns und sich etabliert in unserem Herzen und sich ja fest frisst in uns, Herr. Amen.